zu überlegen, okay, ich müsste jetzt das und das und das und das und das im Grunde alles tun, um mich wirklich nachhaltig zu verhalten. Das schaffe ich gar nicht, dann lasse ich es lieber sein.
Dass der Mensch die Schöpfung dominieren soll, beherrschen soll. Und das steht da gar nicht. Sondern da steht verantwortlich damit umgehen, bebauen und bewahren. Herzlich willkommen zum heutigen Heute Doppelpunkt Morgen.
Ja, wir machen heute den Podcast etwas anders. Das ist sehr eigenartig gerade im Moment noch für mich. Denn wir sitzen uns heute nicht gegenüber im Büro, sondern wir sitzen nebeneinander.
Ja.
Möchtest du erzählen, wo?
Wir sitzen nebeneinander in einem Elektrofahrzeug.
Wir machen heute quasi eine Roadshow.
Ja, auf jeden Fall. Genau, wir werden gerade von Verbrennern überholt. Ich muss mir hier...
Das ist... Oh, noch einer! Oh, es ist doch noch ein Golf! Alter.
Ja, genau. Ich
glaub, ja gut, der hat aber Dildo auf dem Nummernschild. Also ich meine,
was bitte?
Ja, das kann dir hier im Dillkreis passieren. Aber der muss ganz offensichtlich was beweisen.
Ich glaube es auch. Der fährt auch da ziemlich doll auf. Aber
gut,
warum sind wir
in einem Elektroauto unterwegs?
Warum sind wir eigentlich in einem E-Auto unterwegs?
Genau. Das ist die Frage.
Das ist die Frage, gell. Es ist ja so, dass ich in Marburg wohne mit meiner Familie. Und in Herborn, Dillenburg, Hirzenhain, Sinn und sonst wie...
Kurz gesagt im Dillkreis
unterwegs bin. Das heißt, ich fahre ganz oft 100 Kilometer pro Tag. Ja, das ist jetzt nicht ungewöhnlich. Es gibt Leute, die arbeiten in Frankfurt, die fahren 200 Kilometer pro Tag oder... Wie viel fährst du nochmal?
62.
62 Kilometer.
Hin und zurück.
Hin und zurück.
Ja.
Genau. Also, das ist ja so eine Strecke, der durchschnittliche Deutsche pendelt 30 Kilometer am Tag. Ja?
Oh, dann fahre ich schon doppelt so viel.
Ja, du fährst schon doppelt so viel. Aber ich habe mir dann Gedanken gemacht und habe festgestellt, das ist eine ganze Menge CO2, die ich da erzeuge.
Mhm.
Das heißt, für mich ist der Wunsch gewachsen, ich möchte eigentlich CO2-neutral oder CO2-ärmer unterwegs sein, als ich das bis jetzt bin. Und darum interessiere ich mich schon lange für Elektromobilität, weil ich Strom, den kann ich CO2-frei beziehen, also zum Beispiel Ökostrom, den kann ich ins Auto laden und damit bewege ich mich eben fort. Und das macht ja die Zoe jetzt hier gerade, in der wir sitzen, auch. Noch 230 Kilometer. Ich bin also heute auch schon 88 Kilometer gefahren.
Ja, bist du wirklich 88 Kilometer gefahren?
Ja.
Okay, Wahnsinn.
Genau, ich habe das Auto abgeholt und bin noch einmal durch die Stadt gefahren und habe da nochmal geguckt und so.
Ich habe bei meinem Auto immer das Gefühl, um mal kurz völlig abzulenken vom eigentlichen Thema, dass es gar nicht unbedingt stimmt, was mein Auto mir so sagt. Also du kannst noch so und so viele Kilometer fahren, dass... Ich weiß nicht, ich glaube, das lügt mich an. Aber das ist ja auch ein anderes Thema.
Okay, also das lügt nicht so. Das ist relativ akkurat, auch in seiner Prognose.
Aber wie ist das denn? Denn manchmal fährst du doch Berge hoch und dann verbrauchst du doch viel mehr Strom. Oder du fährst Berg runter und dann verbrauchst du doch sehr viel weniger Strom. Wie kann denn die Prognose dann immer passend bleiben?
Naja, es ist ja so ähnlich wie mit diesen Dingern, mit denen wir telefonieren. Also das sind ja eigentlich... auch Computer, die eine ganze Menge mehr können. Die Autos können natürlich auch eine ganze Menge. Ich habe heute die Geschichte gehört, dass Mercedes ein Elektrofahrzeug vorgestellt hat, das sich merkt, welche Schlaglöcher du auf deinem Autoweg hast.
Was?
Genau.
Und dann, ja,
dann die Federung entsprechend anpasst, bevor es an diese Schlaglöcher kommt.
Oh, und ich finde es schon immer gruselig. Mein Auto kann ja CarPlay, also hier mit meinem iPhone, sich verbinden. Und dann kann ich auf meine Apps zugreifen.
Ja.
Und da sagt es mir dann, wenn mein Tank leer ist und das Warnleuchte angeht, dann sagt es mir, dass ich tanken muss. Und das finde ich schon immer, also mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt, aber das fand ich anfangs schon so ein bisschen, ja, seltsam.
Ja, die werden halt immer intelligenter, die Biester. Also von daher... das Auto kann sich natürlich am besten einstellen, wenn es noch mehr Informationen hat. Wenn du zum Beispiel eine Route eingibst oder so, dann kann dir das natürlich auch sagen, du schaffst das ganz gut oder du schaffst das nicht ganz gut. Oder da ist eine Ladesäule, Und ich reserviere die auch schon mal vor.
Ladesäule, das ist ein sehr guter Punkt.
Ja.
Wie ist denn die Reichweite von deinem Auto, mit dem wir hier gerade durch die Gegend fahren? Und wie lange dauert das denn, bis das vollgeladen ist? Denn ein großes Argument, was ich immer gegen Elektroautos höre, ist, das muss man ja dauernd an die Steckdose hängen. Und was, wenn ich gar nicht so weit komme, wie ich will? Oder was, wenn zwischendurch die Batterie leer ist?
Genau.
Nicht, dass ich davon ausgehe, dass sowas wirklich passiert. Denn wie oft bleibe ich einfach in der Valla Pampa stehen, weil mein Tank leer ist? Das hat ja auch einfach was mit Einstellungssache und Vorbereitung und Planung zu tun.
Naja, auch da muss man sagen, wir befinden uns jetzt gerade in einer interessanten Phase, weil sich da ganz viel verändert. Aber du hast ja gefragt, was ist das für ein Auto?
Ja.
Das ist natürlich ein Vorführwagen von Renault, ein Renault Zoe 135/50. 135 ist die Motorleistung, das sind 135 kW. Das ist eine ganze Menge an Vorschub, die das Ding bringt. Genau. Und 50 kW ist die Batterie. Das ist die größte, die es für dieses Modell gibt. Und die maximale Reichweite liegt eben bei 400 Kilometern. Mhm. Die wird man aber nicht erreichen, wenn man auf der Autobahn fährt, sondern die wird man dann erreichen, wenn du so einen Mix fährt auf der Landstraße zwischen 50 und 70 oder so. Genau, dann kann man mit so einem Auto ganz gut 400 Kilometer fahren. Als ich gestartet bin, hatte ich 350 Kilometer in der Reichweite heute. Und wir tanken jetzt übrigens gerade. Merkt man gar nicht.
Wie wir tanken?
Naja, wir fahren gerade den Berg runter hier.
Das ist richtig, aber was hat das denn mit tanken zu tun?
Ich habe jetzt schon wieder 1 Kilometer dazu gewonnen.
Was?
Der rekuperiert gerade.
Genau. Das war. Wie funktioniert das?
Genau, also das ist ja ein Elektromotoren. Die das Auto antreiben, die lassen sich einfach umpolen und sind dann Generatoren. So. Und weil wir jetzt gerade von Hirzenhain runterfahren nach Aibach, haben wir einen sehr, sehr steilen Berg. Guck mal, es sind jetzt schon 4 Kilometer, die wir an Reichweite dazu gewonnen haben, einfach nur dadurch, dass wir mit 50 Kilometer runterfahren.
Das ist echt ziemlich krass. Ja, genau. Wir wurden jetzt gerade wieder hardcore überholt.
5 Kilometer mehr.
Das finde ich zum Beispiel schon total faszinierend.
6 Kilometer mehr.
Denn mal ehrlich, also wenn ich das jetzt nicht so mache wie der Typ, der uns gerade überholt hat, vielleicht war es auch eine Frau, und gebe richtig doll Gas, sondern ich lasse bergunter einfach nur rollen mit meinem Benziner, dann kommt mein Verbrauch ja auf null. Also das heißt, ich verbrauche kein Benzin, was ja prima ist, aber ich produziere ja auch kein Benzin in meinem Auto. Aber du produzierst jetzt im Endeffekt Strom dadurch, dass du den Berg runterrollst.
Ja.
Und also wenn das mal nachhaltig ist.
Wir haben oben angefangen, als wir von Herzenheim runter sind und hatten 231 Kilometer Reichweite. Wir sind jetzt noch nicht in Aibach drin und haben jetzt 242 Kilometer Reichweite.
Das finde ich zum Beispiel total klasse.
Das wird sich gleich wieder verändern, weil ich jetzt Gas geben muss. Jetzt ist der Berg zu Ende. Aber genau. Das Elektrofahrzeug bietet mir halt die Möglichkeit, dass ich tatsächlich meine Reichweite dadurch verlängere, dass ich vom Gas gehe oder dass ich eben einen Berg runterfahre und so weiter und so fort. Genau.
Okay, das heißt, du kannst mit deinem Auto Strom produzieren, aber trotzdem musst du ja eine Menge Strom noch irgendwo anders herbekommen.
Genau, das heißt, also die Frage nach den Ladesäulen und nach den ganzen Geschichten. Ja, ich hab das auch nicht so gewusst am Anfang. Ja, aber letztlich, jede Starkstromsteckdose hat ja schon irgendwie 3,6 kW, also Kilowattstunden, die man da rausziehen kann. Da kannst du schon ein Elektroauto mitladen. Das ist so ein unterer Ladestrom. Mhm. Ja, also so ähnlich wie dein Herd zu Hause. Mehr brauchst du eigentlich nicht, um ein Elektroauto zu laden. Um mit einem Auto wie diesem quasi meine Kilometerleistung, nehmen wir mal 25.000 Kilometer im Jahr, runterzufahren, brauche ich ungefähr 5.000 Kilowattstunden im Jahr. Als Vergleich, eine vierköpfige Familie, die relativ normal lebt, hat so um die 4000 Kilowattstunden im Jahr an Stromverbrauch. Einfach nur kochen, essen, waschen, vielleicht mal den Trockner einschalten und Fernseher und Playstation oder so.
Das heißt, du hast quasi den Stromverbrauch mit dem Auto hier mehr als verdoppelt.
Genau, ja. Also man hat dann wir sind zu Hause relativ sparsam. Wir haben ungefähr 3200 Kilowattstunden im Jahr als vierköpfige Familie. Und wenn ich jetzt das Auto dazu rechne, bin ich bei ungefähr 8.500 roundabout. Genau, also letztlich das anderthalbfache davon. Man kann so ein E-Auto zu Hause laden. Also das wollte ich ja sagen. Du hast eine Wallbox, da gibt es im Moment eine 900-Euro Förderung. Das heißt, man muss meistens nur 500-600 Euro für die Installation dazu bezahlen. Oder wenn ich unterwegs bin, dann kann ich hier bei diesem Modell jetzt nicht, aber bei anderen habe ich einen Schnelllader und da kann ich letztlich ja auch genau gucken, wie viele Kilometer brauche ich denn jetzt überhaupt, wenn ich 100 Kilometer Reichweite brauche, bis ich wieder zu Hause bin, muss ich ja auch nur für 100 Kilometer Elektrik reintanken. Ja? Oder ich mache dann 150. Dann kann es sein, dass du innerhalb von 10 Minuten, 15 Minuten fertig bist mit dem Laden.
Und das ist deutlich kürzer, als ich mir vorgestellt habe, um ganz ehrlich zu sein. Also ich überlege, wie lange das dauert, bis ich mein iPhone vollgeladen habe. Mhm. Und das hängt ja schon eine ganze Weile am Strom. Also es geht schneller als mein vorheriges Telefon. Aber nichtsdestotrotz lade ich das schon ein paar Stunden, bis es voll ist. Und wie gesagt, das ist mein iPhone und im Vergleich dazu ist so ein Auto ja schon auch deutlich größer.
Ja, also klar. Und man gibt immer so Richtwerte an bei so einer Schnellladestelle. Da kann man dann 80% von dem Akku meistens in so einer Stunde vollladen. Braucht man aber ja nicht immer. Ganz ehrlich, manchmal tanke ich mein Auto auch nicht komplett voll.
Wie?
Ja, wenn ich weiß, ich muss in der nächsten Woche nicht so unterwegs sein, dann tanke ich vielleicht nur für 25 Euro.
Ich tanke meistens auch nur für 25 Euro, damit es nicht so teuer ist. Auch ich weiß, dass es keinen Sinn ergibt.
Völlig nicht, genau. Wir sind jetzt übrigens wieder von Hirzenhain runter und sind jetzt gerade an Eibelshausen dran.
Wunderschöne Eibelshausen.
Genau, sind auf der Bundesstraße und fahren südlich Richtung Dillenburg. Also gleich geht es nach Wissenbach und nach Hohenhausen und so. Genau.
Gut, das heißt, man hat das Auto relativ viel schneller vollgeladen, als man sich vielleicht auch denkt. Mhm. Und auch wenn man unterwegs ist und hat längere Strecken zu fahren, ist das immer noch verkraftbar. Und ich muss nicht mir Sorgen machen, dass ich zwischendurch mal eine unnötige Stunde Pause machen muss, weil sonst mein Auto einfach mitten auf der Autobahn leer geht.
Ja.
Das sind so die großen Argumente, die ich immer gegen ein Elektroauto höre. Aber wir wollen ja eigentlich auch über Nachhaltigkeit sprechen. Mhm. Und da ist natürlich auch der Aspekt der Produktion des Ganzen. Oder insbesondere der Akkus. Mhm. Also Lithium zum Beispiel.
Genau.
Das ist ja der Hauptbestandteil von den Akkus. Und von so ziemlich jedem Akku. Das kommt ja irgendwo her. Und das kann man natürlich nicht einfach so von den Bäumen pflücken, sondern das muss unter ziemlich schwerer Arbeit und mit großem Wasserverbrauch geschürft werden. Mhm. Das passiert zum Beispiel in südamerikanischen Ländern oder generell in warmen Ländern, wo dieser Rohstoff halt vorhanden ist. Und da arbeiten die Leute nicht unbedingt unter guten Bedingungen. Die sind auch nicht alle unbedingt erwachsen, die da arbeiten. Das heißt, auch da menschenrechtlich ist das ein bisschen schwierig. Mhm. Wie kann man das jetzt mit dem Punkt Nachhaltigkeit vereinbaren? Wenn ich da ganz große Mengen Wasser verwende, um einen Rohstoff zu schürfen, aus dem ich in irgendwelchen westlichen reichen Ländern Akkus baue für Luxusgegenstände wie Autos oder Telefone oder sowas. Das ist ja eigentlich entgegen des Ganzen.
Interessant ist, ich habe jetzt und ich lese eigentlich relativ viel diese Kinderarbeitssache noch nicht so stark gehört beim Lithiumabbau in Südamerika. Das ist mir bekannt aus dem Kongo. Vor allem für die seltenen Erden, die eben für die Handys eingesetzt werden. Dass da auch die Arbeitsbedingungen, weil das sind ja in den Handys Mikrogramm oder so, die da eingebaut werden. Lithium wird eigentlich im großen Stil, auch mit großen Maschinen gefördert und genau. Da wird ja auch ganz viel von gebraucht. Ja, was soll man dazu sagen? VW und Renault sind zum Beispiel zwei Firmen, die da schon drauf achten, dass diese ganze Produktionskette sauber abläuft. Von Renault weiß ich das, dass sie eine Kreislaufwirtschaft mit den Akkus planen. Das heißt, dass sie die gebrauchten Akkus oder die verbrauchten Akkus, nach einer Zeit nutzen sich ja die Akkus ab, zurücknehmen, zurückkaufen sogar und das Lithium zum Beispiel wiederverwenden. Ja? Das heißt, das wird dem Kreislauf wieder zugeführt und es werden neue Akkus, neue Batterien aus diesen ganzen Stoffen wieder hergestellt. Das wäre mir zum Beispiel auch total wichtig, wenn ich ein Auto kaufe, dass möglichst der Akku recycelbar ist. und letztlich eine Art Kreislaufwirtschaft angestrebt wird, weil der Vorrat an Lithium ist auch nicht auf der Welt riesig groß. Also der ist schon groß und da lässt sich ganz viel mit bauen.
Gut, aber endliche Rohstoffe ist ja sowieso ein großes Thema, auch wenn du einen Verbrenner fährst.
Ja.
Denn auch Öl ist ein endlicher Rohstoff. Und auch der wird, also auch Ölförderung ist natürlich nicht nachhaltig oder besonders großartig. Und es, du hast ja dann auch noch den Aspekt, dass wenn du mit deinem Verbrenner herumfährst, du ja Abgase in die Luft um dich drumherum pustest. Ja. Was ja auch, wie wir alle wissen, CO2-Ausstoß einfach keine besonders gute Sache ist.
Ja, ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, wir sind jetzt gerade in einem Durchgangsdorf, nämlich in Wissenbach. Und wir erzeugen jetzt relativ wenig Lärm. Ja, also wir nehmen ja den Podcast während der Fahrt auf. Und ich würde mich echt mal interessieren, wie stark man das nachher hört.
Ja.
Aber das Auto hat überhaupt keine, ist überhaupt keine Lärmquelle.
Und
das, ich kann mir vorstellen, wenn hier ein Anwohner wäre, der würde sich echt freuen, wenn er weniger Lärm hätte.
Das stimmt,
hier direkt an der Dings. Das muss man ja halt eben auch bedenken. Und auch die Tierwelt oder so, die ist natürlich von einem Elektroauto weniger betroffen als von großen Verbrennern mit dicken Auspuffen, die halt besonders laut sind oder knallen oder was auch immer machen. Genau.
Ein Punkt, der mir ganz besonders wichtig wäre beim Thema Elektromobilität, ist, dass der Strom, den du in deine Fahrzeuge, welcher Form auch immer, hineinfütterst, dass der natürlich auch aus nachhaltigen Quellen kommt. Also, dass du entweder hergehst und produzierst den selbst oder dass du wenigstens Ökostrom von einem Ökostromanbieter beziehst.
Ja.
Denn das ist eigentlich, also wenn du hergehst und betankst dein Elektroauto mit irgendwelchem Atom- oder Kohlestrom, wo du im Endeffekt eigentlich das Gegenteil von dem erzeugst, was du möchtest, dann kannst du es, glaube ich, auch lassen, oder?
Würde ich sagen, dann ist das ja genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich will. Ich will ja weniger CO2 erzeugen und wenn das CO2 bei der Stromerzeugung entsteht, dann ist das ja einfach konterkariert das Ganze so. Deswegen haben wir uns auch als Familie überlegt, eine Photovoltaikanlage installieren zu lassen und die auch nicht nur so dimensioniert, dass es nur für unseren täglichen Gebrauch reicht, sondern die so groß konzipiert, dass das letztlich das Auto aufladen kann. Bisschen Sonne und dann kann ich das Auto dranhängen und dann wird das Auto geladen. Und es kostet mich, ehrlich gesagt, dann ja auch weniger, weil auch ein Stromauto kostet mich ja was auf den Kilometer, aber es kostet mich dann deutlich weniger. Übrigens, das ist auch mal eine interessante Zahl, über die ich gestolpert bin. Die meisten Stromfahrzeuge in der Klasse, also Renault Zoe, das ist so nicht ganz Golf, die brauchen im Moment vom Strompreis ungefähr die Hälfte an Geld, damit das auf den Kilometer fährt. Also bei der
verglichen mit einem Benziner.
Genau, ich nehme jetzt mal meinen Citroën, der fährt so für ungefähr 8 Euro. Benzinpreis so ungefähr 1,50 Euro der Liter. Und ein vergleichbarer Wert für ein Elektroauto wäre halt eben 4,50 Euro. Also da kannst du sagen, man spart auch mit einem Elektroauto.
Es gibt und wenn auch, du deinen Strom dann noch selber produzierst, dann sparst dann du erst recht. Ja.
Wird's noch
oder wenn du es ganz besonders intelligent machst und du tankst an einem öffentlichen Ladepunkt, dann ist es nicht mal dein eigener Strom.
Ja genau, da gibt es ja manche, Tego zum Beispiel oder andere Einkaufsläden, die bieten sogar kostenfreies Laden an. Das ist natürlich sehr angenehm. Und woanders ist es allerdings so, dass öffentliche Ladestellen, dass du da natürlich auch Gebühren zahlen musst.
Ja, natürlich, klar. Aber es gibt ja wiederum auch größere Arbeitgeber. Also mein Arbeitgeber, der Landkreis, plant ja gerade einen Neubau. Und da soll es auch ein Parkhaus geben. Das ist noch mit der Stadt Wetzlar in Verbindung. Und da sollen auch, ich glaube, 40 oder sowas Ladestationen für Elektroautos soll es da geben. Um natürlich auch E-Mobilität so herum zu fördern.
Guck mal, da ist noch eine Zoe.
Oh, hallo Zoe.
Genau. Okay. Ja, super. Also,
ja, genau. Aber da ist ja zum Beispiel auch, vielleicht hast du ja auch einen Arbeitgeber, der dem Ganzen positiv gegenübersteht und mit dem du dann zum Beispiel auch eine Vereinbarung treffen kannst, dass du dein Auto auch an der Arbeit laden kannst. Dann hast du diese Problematik, glaube ich, auch gar nicht, dass du dir Sorgen machst, du kommst hin, aber du kommst nicht wieder zurück.
Ja. Genau.
Aber das mit den öffentlichen Ladepunkten habe ich natürlich auch aus einem ganz anderen Hintergrund gesagt. Ha. Denn ich habe mich ja zur Vorbereitung auf diese Geschichte, damit ich auch was dazu beitragen kann, denn ich kenne mich ja nicht ganz so gut mit E-Autos aus, habe ich mir etwas gesucht, womit ich mich ein bisschen auskenne, und zwar mit Statistiken.
Statistik-Queen.
Wir hatten lange keine Statistiken mehr. Und ich bin ganz tief ins Statista-Loch gefallen und habe sehr, sehr viel rausgesucht. Unter anderem, dass es die meisten öffentlich zugänglichen Ladepunkte für Elektrofahrzeuge in Bayern und Baden-Württemberg gibt. Hessen, unser Bundesland hier, ist in diesem Bundesländervergleich nur auf Platz 5. Hm. Wobei, wenn man überlegt, dass wir 16 Bundesländer haben, dann ist das ja immer noch völlig in Ordnung. Hm. Verglichen mit der Fläche und der Einwohnerzahl heißt das übrigens, man findet in Hessen eine Säule pro 7 Quadratkilometer. Mhm. In Bayern, dem führenden Land, nur pro 8,5 Quadratkilometer. Aber Bayern ist natürlich schon auch deutlich größer.
Ja, das stimmt.
Und ich glaube, das ist wahrscheinlich dann auch eher so in Ballungsgebieten, also all diese Flächen in Bayern, die Almen und Berge sind. Brauchst ja auch keine Ladestation.
Oder gerade welche, wenn da die Bauern, aber egal. Nee.
Ja, ich glaube, bis die Elektromobilität auf die Alpen kommt, ist es noch ein langer Weg im wahrsten Sinne des Wortes.
Ich glaube es auch, ja. Wir sind übrigens jetzt gerade in Frohnhausen.
Ja,
nur,
das stimmt.
Nur, dass ich das mal gesagt habe.
Ja, ist total gut, man kann uns auf der Karte so folgen.
Genau.
In Bayern gibt es oder kommt eine Säule auf 1571 Einwohner. Das heißt, die müssten sich eine öffentliche Ladesäule teilen mit 1571 Menschen. In Hessen müssten sich 2258 Personen eine öffentliche Ladesäule teilen. Und das ist halt einfach mal 44% schlechter. Hm. Also Fläche okay, aber verglichen mit der Einwohnerzahl schneidet Bayern dann natürlich deutlich besser ab.
Da haben wir wieder ein Elektrofahrzeug von Hyundai, was uns dann
geben
kann. Genau. Kann man
es gibt sie, ja.
Ja.
Es gibt sie. Das fällt mir auch immer mal auf, weil meistens haben die ja dann so ein schönes E auf dem Nummernschild und sehen ja auch irgendwie so ein bisschen spacey aus.
Oder der Kühlergrill ist komplett geschlossen, weil es ja nicht gekühlt werden muss.
Das stimmt. Genau. Ja, das ist auch das. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb die so spacey aussehen.
Das kann sein.
Nun gut. Die Städte mit den meisten öffentlichen Ladesäulen sind übrigens Berlin, München und Hamburg in dieser Reihenfolge. Kann man jetzt auch sagen, logisch, das sind ja auch Deutschlands größte Städte. Natürlich haben die dann auch von der Menge her die meisten Ladesäulen. Auch hier führt übrigens München mit dem Schlüssel von eine Säule zu 912 Personen. Hamburg mit einer Säule für 1390 Personen. Und Berlin mit einer Säule für 2151 Personen. Und das ist einfach schon mal krass viel mehr, würde ich sagen.
Auf jeden Fall, ja.
Allerdings, Berlin hat natürlich auch 3,6 Millionen Einwohner.
Das ist
auch einfach mal fast doppelt so viel wie Hamburg und München. Oder eher Hamburg und München mindestens zusammen.
Ja.
Das macht schon ganz schön was aus.
Ja.
Was schätzt du denn, wie sich der Marktanteil der E-Autos weltweit verändert hat in den letzten 8 Jahren?
Na, ich würde sagen, schon mehrfach verdoppelt oder so. Also kann man ja nicht anders sagen, oder?
Also das ist sehr niedrig geschätzt.
Okay.
Denn tatsächlich hat sich der Marktanteil der E-Autos weltweit von 2012 bis 2020 um 5.211% erhöht.
Moment, 5.000?
211%.
Ach du Scheiße, okay.
Ja.
Wow.
Ja, nämlich auf jetzt 10.907.150 E-Autos.
Das ist eine Menge E-Autos, oder?
Das ist eine ganze Menge.
Also reden wir von reinen E-Autos oder ist da alles, was irgendwie elektrisch angetrieben ist, auch dabei, oder?
Das hat nicht dabei gestanden.
Okay. No. Also auf jeden Fall irgendwie ein E-Antrieb.
Auf jeden Fall irgendwie ein E-Antrieb.
10 Millionen. 10 Millionen ist eine Menge.
Wenn du das allerdings umrechnest, also ich habe die Zahlen für den Marktanteil, den E-Autos in Deutschland haben im Vergleich zu normalen Pkw, habe ich leider nur von 2000 oder bis 2018. Und da hat der Marktanteil nur 2,2% betragen. Wenn du das natürlich jetzt hochrechnest anhand der Zahlen, wie viele E-Autos gab es in 2018, wie viele E-Autos gibt es heute und so weiter und so fort, dann wären das auch nur 3,8%. Also ich gehe mal davon aus, wahrscheinlich irgendwas zwischen 3,5 und 4% Marktanteil, den du nur hast, verglichen mit allen anderen PKWs.
PKWs, genau. Was meistens Verbrenner sind.
Ja.
Ja. Fun Fact, als ich heute losgefahren bin, hatte ich für 354 Kilometer Energie im Tank. Ich bin jetzt 100 Kilometer gefahren und habe noch für 254 Kilometer Energie.
Das passt tatsächlich vollkommen. Das passt
100%.
Aber, okay, ja, gut. Dann hat er ja irgendwie auch mit eingerechnet, dass wir zwischendurch neue Energie produzieren, durch die Art und Weise, wie wir fahren. Das ist echt abgefahren. Ich bin, ich bin sehr fasziniert von dieser Gerätschaft hier.
Ich wusste das ja auch nicht. Das ist ja meine erste große Probefahrt mit einem E-Fahrzeug. Von daher bin ich jetzt total auch selber überrascht, wie das funktioniert.
Schauen wir mal, wie das gleich passt, wenn wir wieder in Herborn angekommen sind.
Okay. Bist du schon fertig mit deinen Studien?
Nein, ich habe natürlich noch deutlich viel mehr Zahlen. Um die CO2-Ziele von 2030 zu erreichen, müsste sich die Anzahl der E-Autos in der EU übrigens verzwanzigfachen, wenn wir nur versuchen, die Klimaziele, also die CO2-Ziele zu erreichen, anhand der Umstellung auf E-Mobilität. Es wird natürlich noch viel mehr gemacht, aber wenn es rein an Elektroautos läge, dann müsste sich der Wert verzwanzigfachen.
Okay, also 20 Mal mehr Elektroautos, dann hätten wir die Klimaziele der EU geschafft.
Ganz genau. Okay. Und das ist natürlich die Frage.
Weißt du, wie viele Autos wir gerade haben?
Jetzt, EU? Gerade in der EU? Nee, ich hatte nur weltweit.
Nur weltweit?
Ja.
Okay.
Hm.
Aber, es müssen auf jeden
Fall, aber ich weiß, wie viel Prozent es in deutschen Ministerien gibt.
Lass mich raten. Deutsche Ministerien, alle 100% E-Autos.
Leider nicht. Nee. Das Höchste, was es gibt, sind 86,4%. Und du darfst jetzt raten, in welchem Ministerium das wohl der Fall sein wird.
Jetzt im Umweltministerium?
Natürlich im Umweltministerium. Okay. Alles andere wäre auch sehr traurig.
Ja, ich glaube auch.
Danach kommt das Verkehrsministerium, dann kommen ganz viele andere Ministerien. Und am schlechtesten schneidet das Verteidigungsministerium ab mit 1,9% E-Autos.
Na gut, also so einen elektrischen Panzer ist ja auch schwierig, oder?
E-Panzer!
E-Panzer, genau.
Boah, die hört man dann auch gar nicht. Guck mal, da kannst du dann richtig leise durch die Wüste fahren.
Ja,
das ist dann wie in jedem Actionfilm immer, wo keiner mitbekommt, dass das Monster
mir.
Gut, egal, okay, anderes Thema. Also insgesamt ist auf jeden Fall der Durchschnittswert bei 41,5% Elektroautos in den deutschen Ministerien.
Eigentlich eine gute Sache. Soll ich dir was ganz ehrlich sagen?
Was denn?
Das würde ich mir fast für den CVJM auch wünschen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass wir da nicht so aufgestellt sind.
Gut, also der CVJM-Dill-Kreis hat einen Fuhrpark von 0 Autos und dementsprechend auch 0% E-Mobilität bei diesen Autos.
Ja, es gibt ja aber auch Verbände.
Das also ist richtig.
Der CVJM Westbund oder CVJM Deutschland oder so.
Und da bist du ja auch gerade im Moment unterwegs.
Ja.
In so einer Gruppe für Nachhaltigkeit. Ist ja auch einer der Gründe, weshalb wir heute darüber sprechen.
Genau, es ist ja auch ein Wunsch, also es ist ja kein Befehl oder so, aber irgendwie, wenn die Ministerien 40%, was war das, 42? Nee.
41,5%.
41,5% durchschnittlich E-Fahrzeuge haben, also CO2-neutrale Fortbewegungsmittel. Ich finde, das stände dem CVJM auch echt gut, oder?
Ja, selbstverständlich, klar.
Siehst du?
Gerade in den größeren Verbänden ist ja auch das Thema Herumfahren über größere Strecken nochmal ein ganz anderes. Klar, du bist auch viel im Dill-Kreis unterwegs. Aber ob du jetzt nur im Dill-Kreis unterwegs fährst oder beispielsweise in einem ganzen Bundesgebiet, ist natürlich schon auch mal ein anderer Ansatz an dieser Stelle. Ja. Und wenn man über Nachhaltigkeit nachdenkt, dann ist natürlich auch das Thema E-Mobilität etwas, worüber man nachdenken sollte. Fun Fact übrigens, die mit bester Energiebilanz hätten wir, wenn wir einfach nur noch mit E-Scootern durch die Gegend fahren würden.
Mit den kleinen Rollern?
Ja, mit diesen kleinen Rollern. Denn ein E-Scooter kommt mit 100 Kilowattstunden Strom auf 100 Kilometer, die er fahren kann. Im Vergleich dazu, ein E-Golf kommt immerhin auf 6 Kilometer.
Okay.
Dementsprechend, ich meine, wir wären natürlich deutlich viel länger unterwegs und es ist ja irgendwie auch unbequem, mit so einem Scooter rumzufahren. Aber von der Bilanz her wäre es ziemlich geil.
Klingt so. Ja, also ich meine, das kann ja. Ich fahre mal ein bisschen durch Dillenburg durch. Ja, also wir sind ja jetzt gerade in Dillenburg. Man sieht wunderbar den Wilhelmsturm.
Ja.
Den ich immer fälschlicherweise als Oranierturm bezeichne.
Ja, es ist ja nicht so richtig falsch, aber doch schon.
Genau. Ich weiß, dass die Oranier da irgendwas mit zu tun hatten. Aber der gute Wilhelm von Oranien, oder?
Ja, Wilhelm von Oranien.
Der hat den gebaut.
Länderkunde hier mit Sandy und Björn.
Jawohl, Dillkreis ist schön.
Wenn Sie jetzt zu Ihrer Rechten aus dem Fenster schauen,
dann
sehen Sie, dass der Björn abgebogen ist und ich nicht ganz sicher bin, warum.
Ja, ich habe gedacht, wir fahren mal einfach hier hinten lang.
Gut, alles klar, dann fahren wir hier hinten lang. Während du hier hinten lang fährst, dachte ich, vielleicht sprechen wir noch ein bisschen über Menschen und was uns überhaupt dazu bewegt, über Nachhaltigkeit nachzudenken und was das vielleicht auch mit der Religion zu tun hat.
Ja.
Denn auch da kommt natürlich das Stichwort Schöpfungsbewahrung ziemlich groß auf. Und ich weiß, du und ich haben da ein Buch gelesen, wo das zum Beispiel auch drin vorkommt. Also mache ich direkt mal noch mit meinen Zahlen weiter. Mhm. 73% der in 2021 Befragten, also das ist so eine Befragungsgruppe innerhalb von Deutschland, legen Wert auf nachhaltige Verpackungen. Mhm. Interessanterweise ist es bei Frauen wichtiger als bei Männern, dass die Sachen nachhaltig verpackt sind. Mhm. Das macht schon immer einen Unterschied von 10% aus zwischen beiden Geschlechtergruppen. Mhm. Ja. Und 81% der Befragten sagen, dass ihr Urlaub möglichst sozialverträglich, ressourcenschonend und umweltfreundlich sein sollte. Das würde ich in Frage stellen.
Ich glaube, das ist mehr der Wunsch. Das,
ja, es ist eher so, scheiße, eine Umfrage, dann sind wir doch mal ganz idealistisch und beantworten das mal positiv und dann fliegen wir doch nach Malle. Also, das, ja.
Oder meinst du, dass Leute das vielleicht gar nicht mitkriegen, dass Fliegen wirklich ein großer Klimakiller ist oder eine große Geschichte ist?
Ja gut, ich meine, Fliegen als großer Klimakiller, da hängen ja dann gleich auch schon wieder noch 2-3 andere Themen dran. Nämlich, was können die Unternehmen für den Umweltschutz tun? Was kann ich persönlich für den Umweltschutz tun? Mhm. Wie viel muss ich überhaupt auch einbringen? Und wie viel bringt das überhaupt, wenn ich das damit vergleiche, dass, so große Länder durch einfach Industrie oder sowas die Umwelt so viel mehr verpesten? Mhm. Und ich mir gefühlt dauernd nur irgendwas verkneifen muss, wie in den Urlaub zu fliegen oder ein schönes Auto zu fahren und im Endeffekt ich doch die ganze Zeit gesagt bekomme, Klimaziele werden nicht erreicht.
Ich kann ja nur sagen, das Auto ist ganz schön schön. Es ist ganz schön schnell. Also das hier ist ganz schön schnell. Wir fahren jetzt von Dillenburg Richtung Donsbach übrigens. Also auch wieder ganz krass den Berg hoch und der hat damit null Mühe.
Noch sind wir den Berg nicht hochgefahren. Ja, trotzdem ist das natürlich eine Frage, die man sich immer wieder stellen muss. Und auch das ist was, wo ich häufiger drüber nachdenke und gefühlt auch regelmäßig immer mal drüber diskutiere. Nämlich die Frage, bringt das überhaupt irgendwas? Also kann ich überhaupt irgendwas verändern? Oder ist es nicht einfach nur, ja, als würde ich die ganze Zeit einen Klopfstein den Berg hochrollen und im Endeffekt rollt er dann doch wieder runter und es verändert sich gar nichts. Ja. Denn natürlich, wir bekommen alle gesagt, der Klimawandel schreitet voran und es gibt dann solche krassen Zahlen wie zum Beispiel, was ja, der Flugverkehr, aber natürlich auch der Schiffsverkehr. Und wie gesagt, auch industriebedingt, denn nicht nur für Unterhaltungszwecke, dass das eigentlich so viel mehr ausmacht. Oder der Internetkonsum beispielsweise, Serverfarm. Auch das ist ein großes Thema. Dazu hast du doch zum Beispiel auch was.
Ja, ich habe einfach mal ein bisschen recherchiert, was denn unseren CO2-Ausstoß einfach vergrößert hat. Und da kam dann plötzlich raus, hey, das Internet läuft auch nicht energiefrei, sondern da wird im Gegenteil eine ganze Menge Energie verbraucht. Und vor allem Videostreaming, wie wir das ja auch alle in Corona ganz doll gemacht haben, braucht Millionen von Tonnen von CO2 im Jahr. Und das fand ich einfach interessant, das wahrzunehmen, dass Netflix zum Beispiel und diese Streamingdienste für 34% von dem globalen CO2 verantwortlich sind, dass das Internet ausstößt. Und noch krasser ist, und das ist die zweite Zahl davon, dass 27% des globalen Internet-CO2-Ausstoßes auf Internetpornografie zurückgeht. Das heißt, Leute, die sich Pornofilmchen anschauen im Internet, erzeugen damit CO2 und vergrößern damit den Klimaschaden.
Das ist natürlich eine Zahl, die mich persönlich auch ganz doll geschockt hat, als du mir das erzählt hast. Im Endeffekt ist es ja eigentlich ganz logisch, dass das so ist. Denn auch Internet-Porno-Konsum ist am Ende des Tages Streaming.
Streaming, ja, so ein Video.
Und warum sollte das dementsprechend mehr oder weniger CO2 erzeugen als, ich nenne es mal, normales Streaming von vielleicht auch jugendfreien Angeboten. Aber nichtsdestotrotz, es ist völlig absurd, wie nah diese Zahlen auch beieinander liegen. Und auch das macht nochmal wieder ganz andere ethische und gesellschaftliche und verhaltenstechnische Schubladen auf. Aber ich glaube, wenn wir in die Diskussion jetzt einsteigen, dann kommt dann die dazu am Ende.
Genau, aber einfach nur mal wahrzunehmen, es ist eben nicht nur Mobilität, sondern es ist auch die Art und Weise, wie wir streamen, wie wir Sachen im Internet anschauen oder nicht. Oder ob man seine Lieblingsplaylist über YouTube laufen lässt mit den dazugehörigen Videos oder halt vielleicht dann doch nochmal die gute alte CD reinlegt oder sowas.
Gut, nichtsdestotrotz nehme ich da jetzt vor allem mit, also ich darf nicht in den Urlaub fliegen, weil das verpestet die Umwelt. Ich darf nicht mit meinem Auto fahren, weil das verpestet die Umwelt. Ich darf nicht mal auf der Couch liegen und Netflix gucken, weil auch das verpestet die Umwelt. Das heißt, ich darf ja eigentlich gar nichts machen und im Vergleich dazu habe ich dann Großunternehmen in China oder in den USA, die die Umwelt verpesten und denen das völlig egal ist. Und ja. USA, die auch zum Beispiel aus dem Klimaabkommen ausgestiegen sind. Unter dem vorherigen Trump. Präsidenten, genau. Ja, was ja jetzt auch wieder in eine andere Richtung geht. Aber trotzdem, also so ein großer Mittelfinger im Grunde in Richtung Klimaschutz. Und dementsprechend natürlich die Fragestellung, was kann ich denn als Einzelperson daran verändern? Oder hat das überhaupt irgendeinen Sinn, dass ich es versuche, irgendwas zu verändern? Und auch dazu übrigens meine Zahlen. 10% der Deutschen, also aus dieser Befragungsgruppe, sagen nach wie vor, dass der Klimawandel überhaupt nicht von Menschen verursacht wird. Und 20% aus dieser Befragungsgruppe sagen nach wie vor, oder beziehungsweise sagen überhaupt, Nachhaltigkeit ist ein Begriff, der von Unternehmen entwickelt wurde, damit die ihre Produkte teurer verkaufen können.
Okay.
Und also mein Gefühl wäre, dass das auf Bio jetzt beispielsweise bezogen ist. Ja, Bioprodukte, die ja auch mit Nachhaltigkeit werben, damit man einfach die Äpfel für doppelt so teuer verkaufen kann. Ich meine, du hast auch die andere Seite, es sind immerhin auch gut jeder Zweite, sagt, dass er schon der Meinung ist, auch durch sein persönliches Verhalten etwas an dem andersherum. Jeder Zweite sagt, dass er durch sein persönliches Verhalten da durchaus auch Einfluss nehmen kann auf die gesamte Ressourcenverschwendung und das Thema Nachhaltigkeit an sich. Aber es ist halt auch nur jeder Zweite. Das heißt, andersherum glauben 50%, dass es scheißegal ist, was sie machen.
Also ich glaube, da ist unser Podcast vielleicht auch nicht so ganz der Richtige für, um die ganzen Argumente aufzunehmen und so. Ich glaube schon, wenn ich in die Jahre schaue, die letzten 50 Jahre gab es immer nur wärmere Temperaturen. Wir haben schmelzendes Nordpoleis. Übrigens sind wir gerade in Donsbach und fahren an dem Platz vorbei, wo immer das Kreisfest stattfindet. Nämlich hier am Restaurant, am DGH, Dorfgemeinschaftshaus in Donsbach. Und ich fand es einfach mal erwähnenswert.
Ja, ja.
Genau. Der Wirt ist übrigens sehr nachhaltig auch. Der hat seine eigenen Rinder. So wurde es mir zumindest erzählt. Und wenn man da Fleisch isst, dann ist das hier ganz aus der Region. Ich glaube einfach mal, dass das stimmt.
Ich glaube auch, dass das stimmt.
Genau, weil auch diese ganzen Wege sind mir so. Soll ich dir was sagen? Ich habe auch Netflix zu Hause.
Ja, ich habe auch Netflix zu Hause. Mhm.
Und ich glaube, es wird auch kein Schuh draus, wenn wir jetzt predigen, lass uns mal alles verkneifen. Aber ich glaube, es gibt ja einen Grund, warum wir mal drüber nachdenken sollten. Und da möchte ich nicht nur Statistiken und nicht nur irgendwie die Lage der Welt und drüber diskutieren, ob die Klimapolitik ist, sondern letztlich auch was Geistliches sagen dazu. Ich meine, du hast mir gesagt, dass Leute, die sich fürs Klima einsetzen, auch tendenziell religiöser sind. Stimmt das?
Das ist richtig. Auch dazu habe ich eine Studie gelesen. Nämlich gibt es da diese... Hey, ja, ich habe gesagt, ich bin tief in die Statistergrube reingefallen.
Okay, ja, genau.
Und zwar gibt es die sogenannten LOHAs. Das sind
Lifestyle...
Of Health...
And...
Sustainability, ganz genau. Lifestyle of Health and Sustainability.
Also ein Lebensstil der Gesundheit und der Nachhaltigkeit.
Ganz genau, ja. Ja, und Menschen, die sich als sowas identifizieren oder auch generell Menschen, die sich als aktive Umweltschützer identifizieren innerhalb von Deutschland, sind generell bis zu 10% interessierter an Religion bzw. einem festen Glauben und also als Wertevorstellung einfach. Ja. Wenn du die befragst, so was ist euch wichtig im Leben, Spaß, Nachhaltigkeit, Urlaub, keine Ahnung, Bildung oder sowas, dann gibt es in der gesamtdeutschen Bevölkerung ungefähr so 25%, die Religion als wichtigen Wert empfinden. Und bei den LOHAs bzw. bei den aktiven Umweltschützern sind es 35 bis 37%. Das heißt also tendenziell interessierter an Religion.
Und ich glaube auch zu Recht, weil, also mir ist das schon oft so gegangen, wenn ich rausgegangen bin in der Natur oder war auf einem Berggipfel oder am Meer, dann habe ich da was von der Ewigkeit Gottes gespürt. Und weil ich an den Gott der Bibel glaube und an Jesus und so die ganzen Geschichten, liegt mir das sehr nah, das direkt so zu sehen. Und darum, darum ist ja auch ja, in der Natur steckt was drin, was uns auf Gott hinweist. Im Römerbrief steht, im ersten Kapitel, dass man Gott aus seiner Schöpfung, aus dem, was er gemacht hat, erkennen kann. Und ich glaube, das stimmt. Und wenn man sich viel mit der Natur beschäftigt, dann hat man vielleicht tatsächlich mehr den Wunsch oder auch das Bewusstsein, dass es mehr gibt als nur das, was wir mit den Augen sehen können. Und von daher, also mir ist das gleich einleuchtend, dass Menschen, die sich für Natur und Umweltschutz und Nachhaltigkeit einsetzen, auch irgendwie gläubiger sind, sag ich mal. Du sagst religiöser.
Gut, ja, dem würde ich zustimmen. Wenn wir auf unseren christlichen Glauben schauen, dann haben wir ja auch an mehreren Stellen die direkte Aufforderung, dass wir auch die Schöpfung zu bewahren haben. Und ich meine, Schöpfung bewahren und Umweltschutz sind irgendwie schon auch miteinander verknüpft.
Genau. In dieser großen Schöpfungserzählung, die am Anfang der Bibel steht, ist es auch so, dass Gott ja zu allem, was er gemacht hat, sagt, es ist gut. Und zum Menschen sogar sagt, es ist der sehr gut. Ja, also diese ganze Schöpfung hat was ganz Großartiges. Und da ist, glaube ich, so ein Fehler drin, auch so ein Übersetzungsfehler, dass der Mensch die Schöpfung dominieren soll, beherrschen soll. Und das steht da gar nicht. Sondern da steht verantwortlich damit umgehen, bebauen und bewahren. Das wären so Schlagworte, die man
ja,
da sagen
was
könnte.
Mir da in den Kopf kommt, ist, macht sie euch untertan. Das hat ja schon so einen gewissen Herrscheraspekt.
Genau. Wir sind übrigens gerade in Uckersdorf und fahren Richtung Medenbach. Nur mal, dass ich das zwischendrin erwähne.
Ja. Da steckt ja trotzdem auch ein Bewahrungsaspekt drin.
Ja.
Denn wenn du über etwas herrschst, dann sollte dein Anspruch ja eigentlich sein, dass du versuchst, das zu bewahren. Denn sonst hast du ja im Endeffekt nichts mehr übrig, über das du herrschen kannst. Dann hast du es kaputt gemacht. Mhm. Und also ich meine, was ist denn dann noch deine Daseinsberechtigung?
Ja.
Das wäre quasi so die eine Seite, dass das völlig logisch ist. Andererseits sind wir ja eigentlich auch Christen und so ein bisschen jenseits gepeilt.
Mhm.
Also ja, wir sind jetzt hier so auf der Erde und das ist ja auch eine ganz nette Sache. Und solange wir hier rumhängen, du ist ja auch okay, aber eigentlich spekulieren wir ja alle nur darauf, dass wenn wir irgendwann sterben, wir ins Paradies kommen. Und im Paradies ist ja sowieso alles super und alles prima. Und da müssen wir uns dann gar keinen Stress machen, schon gar nicht um Umweltschutz, weil da gibt es dann auch gar nichts, was die Umwelt kaputt macht.
Ja.
Wenn wir davon jetzt ausgehen, inwiefern müssen wir uns denn dann überhaupt um die Erde bemühen?
Ich könnte jetzt einfach auf den Podcast mit Björn Büchert verweisen, zur Hoffnung und Auferstehung, der ganz schön gesagt hat, dass Gott diese Erde erneuert, aber dass es diese Erde sein wird. Und dass es deswegen sich lohnt, weil es unsere ewige Heimat sein wird, für diese Erde auch das zu tun. Aber ich glaube, es ist viel einfacher. Also wenn du ein Geschenk bekommst, ein schönes Geschenk, eine Porzellanvase oder irgendwas anderes, was ganz, ganz toll ist, dann bist du ja dankbar und sagst, boah, es ist schön. Und du nimmst es ja dann nicht und schmeißt es dann als erstes auf den Boden. Also
wahrscheinlich eher nicht, nein.
Genau, oder du kriegst ein Buch geschenkt und verbrennst es.
Buchverbrennung, das ist ein ganz heikles Thema.
Ja, das, klar, es ist heikel, aber so ähnlich machen wir das ja oft. Ja, Gott hat uns was Schönes geschenkt, er hat diese Welt gemacht, hat gesagt, hey, da dürft ihr sein, bebauen und bewahren. Aber wir Menschen machen das oft nicht. Und ich kann das nicht anders sehen, als dass wir Menschen so eine Neigung dazu haben, uns gegen diese Sachen, gegen gute Sachen aufzulehnen. Also Gott sagt was Gutes, nämlich bebaut und bewahrt, und wir machen kaputt. Ja? Und dass der Mensch so eine Tendenz dazu hat. Ich habe mal mit jemand gesprochen, der ist Leiter von oder Chef von einer Carsharing-Agentur. Und der hat zu mir gesagt, der ist gar nicht, also der glaubt gar nicht so an Jesus, wie wir das jetzt sagen würden. Aber der hat zu mir gesagt, Björn, die Menschen werden das letzte bisschen Benzin, was auf der Welt ist, verbrennen. Die werden so lange weitermachen, bis nichts mehr übrig ist. Es sei denn, eine große Macht zwingt sie dazu, dass sie das anders machen. Dann machen sie das unter Zwang. Aber ansonsten werden die einfach alles kaputt machen.
Ja, aber wer ist diese große Macht? Weil die Regierung ist es ja auf jeden Fall nicht. Das heißt, entweder das muss von innen herauskommen oder es wird tatsächlich niemals passieren.
Ja.
Dieser Aspekt mit dem Kaputtmachen zum Beispiel. Mhm. Mein Gefühl ist ganz häufig, viel von dem Kaputtmachen passiert auch einfach, ohne dass man tatsächlich darüber nachdenkt. Also aus Ignoranz. Da fehlt einfach das Bewusstsein. Und da sind wir für mich ja auch wieder bei dem Punkt, was kann denn jeder Einzelne halt auch dazu beitragen, ein bisschen die Umwelt und das Klima auch zu schützen und sich nachhaltig zu verhalten.
Mhm. Ja.
Denn selbstverständlich ist es so, dass das, was du als einzelner Mensch beitragen kannst, im Vergleich zu dem, was große Unternehmen tun, minimal. Aber das heißt ja nicht, dass du es nicht trotzdem machen solltest.
Ja.
Denn ein Einzelner ist vielleicht wenig, aber wenn jeder sich wiederum daran hält, dann wird schon eine große Menge daraus.
Klar, das ist das Schneeflockenargument, gell?
Ja.
Ja, also für die, die das Schneeflockenargument nicht kennen, auf einem Ast lagern sich ganz, ganz viele Schneeflocken ab und die sind ja eigentlich sehr, sehr leicht, aber es ist halt Winter und die bleiben liegen und es werden immer mehr Schneeflocken und zum Schluss gibt es eine Schneeflocke und der Ast bricht ab.
Ja.
Genau.
Ich meine, da gibt es ja auch mehrere bildhafte Vergleiche an dieser Stelle, die man verwenden kann.
Mhm.
Am Ende bleibt aber das Gleiche, dass die Aussage, ja, aber die anderen, ist nie das richtige Argument an dieser Stelle. Das zählt niemals. Es geht immer darum, was du als Einzelperson tust und was du dazu beitragen kannst. Und dein Beitrag, wenn er noch so klein ist, ist nicht weniger wert. Und da lohnt es sich in jedem Fall, auch wenn es vielleicht erstmal auch einschüchternd ist, zu überlegen, okay, ich müsste jetzt das und das und das und das und das im Grunde alles tun, um mich wirklich nachhaltig zu verhalten. Das schaffe ich gar nicht, dann lasse ich es lieber sein. Da sollte man eigentlich niemals reinfallen. Sondern jeder Beitrag, den man leisten kann, den sollte man auch leisten. Und wenn es ein Beitrag ist, dann ist es aber immerhin schon mal ein Beitrag. Und aus einem Beitrag können zwei Beiträge werden und so weiter.
Und es ist ja auch ein Vorbild. Was man macht, findet häufig auch Nachahmer. Und ich glaube, es ist wirklich das wert. Nicht nur, weil wir unseren Lebensraum für uns erhalten, sondern auch für andere Tiere und so weiter. Und weil wir, wenn wir als Christen rangehen, sagen, hey, das ist doch Gottes Schöpfung, das ist doch was Tolles. Das können wir doch nicht nehmen und einfach kaputt machen. Sondern wenn wir sagen, wir wollen Gott irgendwie die Ehre geben für das, was er gemacht hat, dann muss es doch uns ein innerer Antrieb sein, zumindest diese Frage zu stellen, wie können wir nachhaltiger sein? Und das ist jetzt auch was nächsten Montag beim CVM in der Videokonferenz besprochen wird. Wie können wir als CVM das machen? Aber CVM gibt es ja auch gar nicht, sondern es gibt immer nur einzelne Menschen, die an ihren Orten sind und die CVM gestalten, CVM leben. Das heißt, es kommt auch da wieder darauf an, dass einzelne Menschen kleine Dinge tun, damit danach daraus was Großes entsteht.
Also wie kann ich denn jetzt als einzelner Mensch an meinem kleinen Ort etwas Positives tun und einen Unterschied machen?
Ja. Ein praktischer Tipp wäre zum Beispiel zu gucken, mit was beleuchtest du dein Haus? Ja, also nach wie vor gibt es ganz, ganz viele nicht energieeffiziente Lampen. Die gehen auch manchmal kaputt. Mein Tipp wäre, kauf dir doch LED-Lampen. Also die sind wesentlich langlebiger, teilweise 5 bis 10 Mal leben die so lang wie zum Beispiel eine normale Glühbirne oder auch wie Energiesparlampen. Die müssen übrigens leider auf den Sondermüll, die Energiesparlampen,
ja.
wegen dem Gas, was da drin verbraucht ist.
Ja, ein bisschen schwund ist immer.
Ja, ein bisschen blöd. Aber einfach zu sagen, ich nehme mir vor, wenn ich das nächste Mal bei IKEA bin, da gibt es sie zum Beispiel günstig und in guter Qualität, dann kaufe ich mir einfach LED-Lampen. Dann kann ich auch Halogenlampen mit austauschen oder so. Und wenn eine kaputt geht, dann ersetze ich jede Lampe durch eine LED-Lampe. Und so, genau. Das haben wir beim Umzug gemacht damals schon. Und jetzt ist unsere ganze Wohnung, selbst wenn alle das Licht anmachen, haben wir etwas weniger als 130 Watt. Also wenn das Licht in unserer kompletten Wohnung an ist, dann ist es nur ganz, ganz wenig, ja, was da an Strom gebraucht wird. Das ist zum Beispiel mal ein Schritt, um Strom einzusparen. Dann Standby. Standby ist der immer noch heimlich größte Verbraucher, den wir so haben. Strom-Standby-Sachen. Gucken, dass man seine Geräte richtig ausschaltet oder eine Steckdose hat, wo ein Schalter dran ist. Das sind praktische Tipps, weil jedes Gerät, ein Computer, ein Fernseher und so weiter, der braucht, wenn er auf Standby steht, Strom. Wenn man den vom Strom nimmt, indem man einen Schalter umlegt, an der Steckdose zum Beispiel, dann ist das völlig entspannt. Den habe ich gerade die Vorfahrt genommen. Genau. Ja, ist so.
Es gibt ja auch viele offensichtliche Sachen. Das Thema Plastik zum Beispiel. Also über die Müllinseln im Pazifik müssen wir jetzt eigentlich auch nicht mehr sprechen, weil ich glaube, mittlerweile hat jeder schon davon gehört,
ja.
Weniger Plastikprodukte zu verwenden.
Ja.
Herzugehen und nicht den dreifach eingepackten Paprika zu kaufen. Nicht die Gurke zu kaufen, die nochmal extra eingepackt ist. Oder auch generell einfach zu versuchen, Verpackungsmüll zu vermeiden.
Ich nehme übrigens schon seit jetzt einigen Jahren Duschseife. Das ist eine Papierverpackung. Und also am Anfang habe ich ein bisschen komisch gedacht, so, aber mittlerweile finde ich das viel, viel besser. Ich bin schneller fertig beim Duschen. Ich spare voll die Zeit.
Es ist wie mit so vielen anderen Sachen, glaube ich, auch einfach eine Gewöhnungssache.
Auf jeden Fall.
Also es ist, diese gesamte Veränderung fängt auch ein Stück weit im Kopf an.
Ja.
Man muss sich auch, und das ist schon ein aktiver Schritt, sich davon auch zu lösen. Ja, das geht doch so, weil so mache ich das ja auch immer schon. Und dann ist das ja auch richtig. Sondern sich auch mal darauf einzulassen, zu hinterfragen, was könnte ich denn in meinem Leben konkret verändern? Also welche Punkte bin ich denn auch bereit anzugehen? Denn ja, es ist in vielerlei Hinsicht immer auch mit einem gewissen Verlust und Einschnitt verbunden. Denn unverpacktes Obst fault schneller. Gerade wenn es in großen Massen im Supermarkt liegt, das ist einfach anfälliger.
Ja, das stimmt.
Das heißt, ich muss vielleicht auch spontaner einkaufen und kann nicht unbedingt meinen Wocheneinkauf machen oder muss vielleicht auch auf Biomärkte oder sowas ausweichen. Es ist eine Umstellung. Und wie gesagt, eine Frage der Einstellung dazu. Man muss dazu bereit sein. Und wie gesagt, man muss ja nicht gleich auf 100% schalten. Das ist ja völlig in Ordnung, kleinschrittig anzufangen und sich dann mit der Zeit weiterzuentwickeln.
Kleinschrittig übrigens, wir fahren nach Erdbach. Wir waren gerade in Breitscheid und sind jetzt unterwegs nach Erdbach. Und
ich befürchte,
es wird wieder Kilometer mehr.
Ja, genau.
Hier den Berg runter.
Bremst doch mal nicht so. Dann können
ich bremse überhaupt nicht.
Was?
Das ist das Rekuperieren.
Das ist ja der absolute Wahnsinn.
Ja, genau. Ich bremse hier gar nicht. Wir fahren mit 26 Kilometer.
Wir fahren wirklich sehr langsam gerade.
Genau. Und hier können wir zugucken, wie viele Kilometer mehr werden.
Das ist der Wahnsinn.
Das finde ich echt richtig toll. Genau.
Also dahingehend finde ich das total interessant, wenn du das erzählst. Andererseits denke ich mir, die Leute müssen doch denken, wir fahren hier einfach sinnlos herum.
Ja, wir werden bei Tegut aus der Photovoltaikanlage einfach nachtanken und hoffentlich dann CO2-neutral den Strom eben nachfordern. Ich meine, bei mir zu Hause in der Steckdose kommt auch Ökostrom raus. Also von daher werden wir da jetzt auch nicht irgendwie was vermehren. Aber ich finde es einfach so total toll. Wir haben gerade 4 Kilometer gewonnen.
Sehr gut.
Yay, go Erdbach. Erdbach. Genau, ja. Wir sind hier in Erdbach.
Etwas, wunderbar, was man auch machen kann im Arbeitsalltag, zum Beispiel, sind Fahrgemeinschaften.
Ja.
Ich versuche das immer mal. Das ist natürlich jetzt auch alles durch Corona schwieriger geworden und auch durch das viele Homeoffice. Aber ein Kollege von mir hat mir mal vorgerechnet, er fährt immer mit dem Wohnwagen in den Urlaub nach zum Beispiel Kroatien oder so. Und hat mir ausgerechnet, wenn er auf seine gesamten Arbeitswochen im Jahr verteilt, einmal pro Woche Fahrgemeinschaft mit jemandem macht, dann kann er damit im Grunde seinen CO2-Verbrauch, den er zusätzlich hat, dafür, dass er eben bis nach Kroatien juckelt, hochrechnen, also gegenrechnen quasi.
Ja.
Und das fand ich zum Beispiel auch schon richtig interessant, denn natürlich ist es schwierig und mit mehr Planung und persönlichem Einsatz auch wieder verbunden. Aber einmal in der Woche, glaube ich, kriegt man das schon durchaus hin, gemeinsam zu fahren.
Überhaupt mal drüber nachzudenken, dass das vorkommen kommen darf, dass man mit jemand anderem mitfährt. genau dasselbe Thema ist, brauche ich wirklich jedes Gerät selber? Ja? Oder kann ich mir nicht auch Sachen ausleihen? Bei uns in der Nachbarschaft gibt es zum Beispiel einen Häcksler. Und den leiht dieser Mensch bereitwillig an ungefähr 4-5 Haushalte aus, damit nicht jeder einen Häcksler kaufen muss. Oder Werkzeuge zu teilen. Das ist ein bisschen Umdenken, aber es funktioniert eigentlich ganz gut, weil meine Bohrmaschine, die liegt eigentlich die meiste Zeit rum. Die könnte auch
woanders rumliegen.
Ja, die könnte auch woanders einfach bohren.
Ja.
Und das machen wir dann auch eben. Dass wir uns gegenseitig einfach fragen, hey, hast du einen Winkelschleifer, hast du eine Bohrmaschine, hast du einen Akkuschrauber oder so? Denn auch Sachen in der Produktion verbrauchen CO2 und man kann durchaus, unser ganzes Haus nimmt denselben Rasenmäher.
Gut, klar, wenn du mit mehreren Menschen in einem Haus wohnst, dann würde ich natürlich auch in Frage stellen, ob du mehr als einen Rasenmäher brauchst, denn es teilt sich ja, also es teilen sich ja alle Parteien einen Rasen.
Ja. Naja, aber das sind praktische Tipps, die man umsetzen kann. Und ja, also ich habe auch schon gehört, wir sind gerade durch Erdbach gefahren, dass es Menschen gibt, die durchaus mit einem Fahrrad oder mit einem E-Bike zur Arbeit fahren. Und das gar nicht mal so kurz.
Ja.
Weil man das durchaus auch machen kann. Man kann mit dem E-Bike fahren. Man kann das Fahrrad nutzen. Man muss ja nicht im tiefsten Winter fahren, wenn alles glatt ist, aber mit so Temperaturen, 5, 6, 7 Grad, kommt man eigentlich ganz gut hin und her. Und das E-Bike gibt dann den nötigen Schub, wenn es nämlich tatsächlich mal den Berg hoch geht.
Das stimmt, ja.
Was es ja auch sein kann. Genau. Wir fahren gleich den Berg hoch, nämlich Richtung Schönbach. Und hier sind tatsächlich Leute mit dem Fahrrad unterwegs.
Wie gut. Sehr gut, guter Einsatz. Ja.
Go Fahrradfahrer.
Ich würde, glaube ich, sagen, wir beenden unsere Roadshow an dieser Stelle.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht sind sogar schon 2 Folgen draus geworden, wer weiß.
Mal schauen.
Mal schauen. Und melden wir uns dann wieder mit den neuesten Neuigkeiten zu E-Auto und Photovoltaikanlage. Nein, aber halt, um diesen Gedanken wachzuhalten, Schöpfung zu bewahren und unseren Auftrag da ernst zu nehmen und das finden wir einfach total sinnvoll. Und ich bin gespannt, was der CVM noch in der Richtung machen wird.
Das bin ich auch.
Siehst du? Genau. Dann bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Tschüss.